Und ich möchte die Predigt mit drei Versen starten, die mir während der Vorbereitung sehr wichtig geworden sind. Und zwar der erste steht in 2. Petrus 1, 19 bis 21. Da steht: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Der zweite, es steht in 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und Apostelgeschichte 20, 27, während Paulus sich von den Ephesern verabschiedete, sagte er: Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Und diese sind mir so wichtig geworden, weil wir gerade diese Reihe haben, die am häufigsten missverstandenen Bibelverse. Und deswegen ist es so wichtig, die ganze Schrift zu kennen, die getrieben durch den Geist inspiriert wurde und die nichts anderes konnten, als Gottes Wort niederzuschreiben und daran zu glauben und überzeugt waren und deswegen dafür gestorben sind. Und wir brauchen alles, damit wir völlig zubereitet werden. Wir brauchen die gesamte Schrift, wir müssen die gesamte Schrift kennen. Und deswegen bin ich auch so dankbar für diese Reihe, wo so viel Falsches auch aufgedeckt wird und wo ich so viel Neues lernen konnte. Genau, kommen wir zum Text für heute. Philipper 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich möchte erstmal zur ersten Frage kommen. Oder der erste Punkt ist, wie wird der Text missverstanden und warum wird der Text missverstanden? Erstmal zum Warum. Ganz einfach, Unmündigkeit. Wir kennen heutzutage Gottes Wort nicht mehr. Und deswegen fallen wir sehr schnell in Versuchung, falsche Lehren aufzuschnappen. Und weil die Redner so überzeugend davon reden, dass wir sie direkt als wahr annehmen. Es ist auch ein Problem, dass wir heutzutage sehr gerne diese Kurz-Devotionals, heißen die, lesen oder vielleicht hören, die so 2-3 Minuten gehen. Aber damit ersetzt man niemals das ganze Lesen der Schrift und das ganze Studieren, die stille Zeit in Gottes Wort. Genau. Und das ist gegründet unserer Trägheit heutzutage. Wir sind träge und das ist ein gefundenes Fressen für die Irrlehrer, die sagen, tut das, tut das und dann werdet ihr bekommen. Und genau, jetzt zum Wie. Wie wird dieser Vers missverstanden? Dieser Vers, ich kann alles durch Christus, der mich stark macht, kann sehr schnell darin als Freibrief genommen werden, um sagen zu können, ich kann das bekommen und das bekommen, weil Christus mich ja stark macht. Was ist aber falsch daran? Damit sagst du dann aus, dass deine egoistischen Wünsche und dein Verlangen, dieses Ziel, sei es jetzt der Job, den du bekommen möchtest, oder die Gehaltserhöhung, der Traum nach einem luxuriösen Auto oder einer Beförderung, letztlich deine falschen Begierden Gott wohlgefällig sind und du diese durch seine Kraft erreichen kannst. Eins ist richtig daran. Du kannst es nur durch Gottes Gnade erreichen, weil er dir alles schenkt. Es ist Gottes Gnade, dass wir die Dinge haben in unserem Leben. Aber letztlich, ob es wirklich Gottes Wille ist, für unser Leben ist was anderes. Aber was sagen diese Interpretation über unser Herz aus, über unseren Herzenszustand? Du machst dich selbst zum Zentrum und deine Begierden werden zum Götzen. Und dieser Vers, den habe ich schon so oft bei Sportlern gesehen, die sagen nach einem Sieg, ich kann alles durch Christus. Oder bei Geschäftsleuten, die sagen, Ich kann alles durch Christus, alles, was ich aufgebaut habe, ich konnte alles durch Christus. Und das, da wird der Vers auch wiederum für ihre Habsucht oder ihre Ruhmsucht missbraucht. Und das ist ein sehr, sehr unzureichendes Verständnis, ein gar komplett falsches Verständnis von diesem Vers. Denn wie leicht ist es im Erfolgsfall zu sagen, ich kann alles durch Christus, wie leicht ist es zu sagen, wenn wir das erreichen und da gewinnen, zu sagen, ja, Christus hat mich stark gemacht, deswegen konnte ich das erreichen, deswegen habe ich dieses Unternehmen aufgebaut. Und wenn ihr euch dann erinnert, an das Seminar, wo es um die Begierde, um die Epithymia ging. Und damit wird diese gefüttert. Jedes Mal, wenn du sagst, guck mal, was ich erreichen konnte. Das Verlangen nach immer mehr wird immer größer, aber du wirst nie gesättigt. Denn die Welt kann dich nicht sättigen. Und das ist unter anderem eine Folge auch des Wohlstandsevangeliums, die Unmündigkeit, die Trägheit gebraucht. Und die sagt, du hast ein Recht auf Reichtum. Du hast ein Recht darauf, gesund zu sein. Denn das kannst du auch. Du kannst durch Christus gesund werden, wenn du glaubst. Und das hat auch Lukas letzte Woche schon gut widerlegt, zu sagen, es geht eben nicht darum, du musst nur gut genug glauben und dann kannst du alles schaffen in Christus. Und was führt dann, diese Lehre, wozu führt sie? Zum einen führt sie sehr, sehr viele Menschen auf den Holzweg, auf den breiten Weg, der ins Verderben führt. Und zum anderen werden die Leute mutlos, wenn sie nicht erreichen, wo sie es immer wieder aussprechen und sagen, ich will doch genug glauben, Herr, gib mir doch bitte. Und ich kann doch alles durch Christus. Und sie kriegen es nicht. Und dann werden sie innerlich, gehen sie kaputt, werden verzweifelt, sind leer, wenden sich komplett vom Glauben ab. Und das ist falsch. Aber es gibt noch eine zweite Art, diesen Vers falsch zu verstehen für uns als Christen. Wir Christen sind auch in der Gefahr, die wir wiedergeboren sind, zu sagen, ich kann alles durch Christus. Und was passiert? Du willst in der Gemeinde arbeiten und sagst zu allem Ja und Amen und fragst, wo kann ich noch helfen? Und ja, das kann ich auch noch machen. Und wie oft muss ich auch in meinem Leben erkennen, wozu führt das? Zu Müdigkeit, zu Ausgelaugtheit, weil der letztendliche Grund darin lag, nicht Gott zu dienen, sondern wenn man sich mehr mal hinterfragt danach, was war die Intention, dass man viel mehr Menschen gefallen wollte oder einfach, ja genau, das war Menschenfurcht, du willst Menschen gefallen. Und da will ich auch ein Beispiel nennen. Bei mir war es dieses Jahr Ende Januar, Anfang Februar, wo ich eine Klausurphase hatte, 4 Klausuren in einer Woche geschrieben habe. Und da so viel lernen musste und dann hat Lukas noch geschrieben, kannst du predigen danach die Woche? Und ich so, ja, klar. Und dann hatte ich dann noch Abgabe, ich hatte richtig viel zu tun und ich habe auch dann gesagt, ich kann doch alles, ja, du gibst mir die Kraft dafür, das alles durchzustehen. Und die Folge daraus war, dass ich dann Mitte Februar eine Woche hatte, wo ich gar nichts mehr machen konnte. Ich war wie leer gesaugt, ich hatte die ganze Woche Kopfschmerzen. Und als ich mich hinterfragt habe, meine Intention hinter all dem war auch sehr viel, dass ich es nicht für Gott gemacht habe, auch, sondern vielmehr für mich. Ich wollte es beweisen, ich wollte viel tun, ich wollte viel für Gott tun, aber eigentlich wollte ich viel mehr für mich tun und mich erheben und nicht Gott. Und Gott hat mir gezeigt, dass es viel wichtiger ist, auf seine Gnade zu vertrauen. Genau. Und das sind fatale Missinterpretationen. Zum einen zu sagen, du kannst reich werden, ich vermag alles durch Christus, das Auto zu bekommen, diesen Job zu bekommen oder sei es auch Kleinigkeiten. Oder halt in der Gemeinde zu dienen, ich kann alle die Aufgaben tun und das Resultat daraus ist Lehre. Und ich zitiere einen Satz, der sehr gut dazu passt. Philipper 4,13 wurde nicht geschrieben, um unsere Ambitionen mit Benzin zu füllen, sondern um Zufriedenheit zu kultivieren. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Kontext ist King. In welchem Kontext schreibt Paulus diesen Vers? Und ich möchte erstmal kurz in Erinnerung rufen, was Paulus alles im Dienst für die Verbreitung des Evangeliums durchgemacht hat. Und in 2. Korinther 11, ab den Versen 22, gibt er eine kurze Zusammenfassung, was er erlebt hat. Er wurde 5-mal von den Juden mit 39 Schlägen bestraft. 3-mal wurde er mit Ruten geschlagen. 1-mal wurde er gesteinigt, wo er wahrscheinlich auch gestorben ist. Er erlitt 3-mal Schiffbruch. Dabei hat er vermutlich einen Tag und eine Nacht auf hoher See verbracht. Er war ständig auf Reisen, wo Gefahren auf ihn lauerten, auf Flüssen, durch Räuber, vom eigenen Volk, von Heiden, in Städten, in der Wüste, auf hoher See und von falschen Brüdern. Dabei nahm er Mühen und Anstrengungen auf sich, musste ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war gezwungen zu fasten und die Kälte zu ertragen und hatte teilweise gar nichts anzuziehen. Und was noch on top kommt, er hatte die Sorgen, die ständigen Sorgen um die Gemeinde, die er gegründet hatte, dass sie wirklich gesund bleiben. So, das war eine kleine Zusammenfassung. Jetzt, wie kommt Paulus, weil er schreibt diesen Brief, aus Rom, aus dem Gefängnis. Und wie kommt Paulus, wie kam er ins Gefängnis? Während seiner dritten Missionsreise wird Paulus vom Heiligen Geist wirklich gedrängt, wie wir auch in Petrus gelesen haben. Er wird gedrängt dazu, nach Jerusalem zurückzukehren. Und jeder, dem er das erzählt, sagt, nein, geh nicht nach Jerusalem. Dort werden sie dir Schlimmes antun. Hör auf, bleib bei uns. Wir brauchen deine Lehre. Wir wollen mehr erfahren. Er sagt, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht anders. Und das lesen wir Apostelgeschichte 20,24 nach. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir selbst auch nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Wie geht es weiter? Nach einer Woche wird er direkt von den Juden, werden ihm falsche Anschuldigungen an den Kopf geworfen. Hey, das ist ein Irrlehrer, er hat hat zu den Heiden gepredigt, dass sie auch Errettung bekommen. Und sie wollten ihn direkt wegen dieser Irrlehre steinigen. Er wird im letzten Moment noch von den römischen Soldaten befreit und kommt dann zum Statthalter. Und jetzt kommt ein langes Hin und Her zwischen dem Hohen Rat und Paulus, wo er sich verteidigt. Sie klagen ihn an und er verteidigt sich sehr weise, bestimmt, weil er von Christus überzeugt ist, hält er stand. Über 40 Männer rotten sich zusammen, so steht es, und schworen beieinander nicht zu essen und zu trinken, bis sie Paulus ermordet haben. Er wurde nicht ermordet, wenn sie es ernst genommen haben, dann sind sie wohl daran gestorben. Aber Paulus, aus dieser Folge heraus, wurde aus Jerusalem gebracht zu Statthalter Felix. Und dort musste er 2 Jahre aushalten. Felix war ein geldgieriger Statthalter. Er hatte gehofft, Paulus kauft sich frei bei ihm, weil er konnte ihm nichts nachweisen. Aber er wollte sich auch nicht bei den Juden schlecht machen, dass er Paulus einfach freilässt. Anschließend wechselt der Statthalter. Festus kommt. Und sofort kommen die Juden wieder und klagen Paulus an. Und er überzeugt wieder Festus und Agrippa, den König von Israel, nein, ich habe nichts falsch gemacht, die Anschuldigungen sind falsch. Dabei wird er noch von Festus als irrsinnig und dumm angeklagt, aber er bleibt ruhig und bestimmt. Und letztlich beruft er sich auf den Kaiser, weshalb er dann nach Rom chauffiert werden muss, sozusagen von den Römern. Auf diesem Weg erleidet er erneut Schiffbruch. Und nach langen Strapazen kommt er dann endlich nach Rom, muss dort auch wieder ins Gefängnis, wo er dann Mangel und Nöte erleidet. Und dann in dieser Phase kommt Epaphroditus und übergibt die Gabe der Philipper, woraufhin Paulus jetzt diesen Brief formuliert, den Philipperbrief. Genau, das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Paulus, richtig viel erlebt, durch wie viele Umstände nach Rom gekommen. Sein großer Wunsch war es ja, nach Rom zu kommen. Ist sich wahrscheinlich anders vorgestellt, aber Gottes Wege sind einfach anders als unsere. Genau. Und jetzt möchte ich mit euch Philipper 4, die Verse ab Vers 10 bis 13 lesen, weil die essentiell für diesen Vers sind. Ich lese: Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu erleiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. So, wie können wir diese Verse jetzt richtig verstehen, in dem Licht und im Kontext? Zum einen möchte ich auf Paulus' Umgang mit der Gabe der Philippa eingehen und seine Genügsamkeit. Wir erfahren im Übrigen nichts über die Höhe der Gabe. Wir erfahren nur, dass Paulus richtig froh ist im Herrn, dass sie ihn wieder versorgen können. Und in dem Vers 19 schreibt er auch zu den Philippern, Kapitel 4, Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und daraus kann man auch schließen, dass die Gabe nicht hoch war, weil die Philipper nicht viel hatten. Aber worum ging es Paulus? Es ging ihm um das Herz der Philippa. Wie Jesus die Witwe lobte, die ihre letzten Schillinge oder Schärflein gegeben hat, so lobt jetzt auch Paulus die Einstellung der Philippa, ihn zu unterstützen, dass das Wort verkündigt werden kann. Und er geht noch viel weiter. Er sagt, dass er gelernt hat, in allen Dingen zufrieden zu sein. Er freut sich nicht nur, weil er jetzt nicht mehr Mangel hat, sondern er freut sich vielmehr, weil er Christus hat. Und Christus erfüllt all seinen Mangel. Und dieses Wort Genügsamkeit, das bedeutet nicht, wie heutzutage viele diese Tiny-Häuser und so haben, dieses minimalistische Leben und sagen, ich bin zufrieden und ich brauche nicht viel zum Leben. Sondern Paulus sagt, ich kann alles. Ich kann nichts haben oder wenig haben oder ich kann Fülle haben, Reichtum, Überfluss haben, durch Christus. Und ich will euch noch, die Nöte haben wir jetzt gesehen, die Paulus erleben hat. Ich will euch noch ein paar Beispiele nennen, wo Paulus Reichsein und Überfluss erleben durfte. Und zunächst muss auch gesagt werden, Paulus hütete sich, Gaben von den Gemeinden anzunehmen. Warum? Er wollte nicht als habgieriger Wanderprediger gelten, wie so viele zu der Zeit, die das Wort missbraucht haben und damals schon Geld zu bekommen, was wir reden. Also das ist auch nichts Neues heutzutage. Sondern er arbeitete Tag und Nacht. Tagsüber machte er Zelte und nachts verkündigte er das Wort. Und er wollte nämlich, dass die Verkündigung des Evangeliums keinen Schaden nimmt. Und das war die Intention Paulus, wirklich hart zu arbeiten und diesen Mangel auf sich zu nehmen, nur damit das Evangelium keinen Schaden nimmt. Und wo erlebte er Fülle? Immer wenn er zurückkam nach Antiochia, zu seinem Ausgangspunkt, wo er ausgesendet wurde, dort konnte er wieder auftanken, konnte Fülle haben bei seinen Geschwistern. Er konnte dort die Zeit nutzen, sich ausruhen und mit den Jüngern Zeit verbringen, ihre Gastfreundschaft genießen. Aber auch in Philippi, erinnert euch, wo er eingeladen wurde oder gedrängt wurde von der Purpurhändlerin Lydia. Purpurhändler waren reich und so konnte er auch dort auf seiner Reise auftanken. Wir erfahren auch, dass die Philipper ihn schon ein, zweimal vorher versorgt haben. Und ist es nicht bemerkenswert, dass er sich nur von den Philippern hat versorgen lassen? Und sonst lesen wir, nach meines Wissens nach, von keiner anderen Gemeinde, die ihn versorgt hat. Nur von den Philippern lesen wir, dass er sie versorgt hat, von der scheinbar ärmsten Gemeinde. Und da möchte ich was bedeutet denn bei Paulus Fülle? Und da bin ich auf dieses Zitat gestoßen, das ich euch gerne vorlesen möchte. Über ihre tatsächliche Höhe erfahren wir nichts, also über die Gabe der Philipper. Paulus bescheinigt, alles erhalten zu haben und versichert nun, Überfluss zu haben und erfüllt zu sein. Das sind freilich sehr relative Begriffe. Der an Mangel und Entbehrung Gewöhnte hält für Überfluss und Fülle. was dem Verwöhnten recht bescheiden vorkommen mag. Die Liebe eines Paulus hat die Größe der Gabe sicher mehr an der Armut der Geber als an den Umgang seiner Bedürfnisse, als an dem Umfang seiner Bedürfnisse gemessen. Zitat Ende. Paulus freut sich vielmehr über die Frucht, die sichtbar wird in den Philippern, dass diese materiellen Dinge sie nicht interessieren, sondern sie wollen, dass Paulus Dienst unterstützt wird und dass er weiter das Evangelium verbreiten kann. Und diese Einstellung zeigt auch einfach, wie Paulus in den Jahren als Apostel gelernt hat, wirklich lernen muss, zufrieden zu sein. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Die Einstellung Paulus als Diener Christi wird hier klar sichtbar. Und wie kommt es, dass Paulus in so einem tiefen Frieden, in all den Mangel und Nöten, aber auch in Fülle haben kann? Was drängt ihn, was treibt ihn da an? Und da möchte ich ein paar Verse zitieren. Oh. Dankeschön. Da möchte ich ein paar Verse zitieren von Paulus. Zunächst aus 1. Korinther 4, 1 bis 2. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von meinem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Es geht wirklich darum, treu mit den Dingen umzugehen, die Gott einem gibt. Und das unterstreicht Paulus jedes Mal. Außerdem Philipper 1, 29 und 30. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Und da möchte ich auch noch die Worte Jesu einfach, die perfekt dazu passen, direkt hinterher werfen. Aus Johannes 15, Abvers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Wenn ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Und hier sehen wir doch auch, oder im ganzen Leben von Paulus, wie ernst er diese Worte Jesu genommen hat. Und er wurde verfolgt und er wurde gesteinigt und er wurde ausgepeitscht. In allem ist er treu und zufrieden in Christus geblieben und er hat gelernt, zufrieden zu sein. Und erinnern wir uns doch mal daran, was war Paulus vor seiner Bekehrung? Er war ein Eiferer für das Gesetz, er war ein reicher Pharisäer, er hatte in dieser Welt alles und er hat seinen Dienst treu gemacht, er war der Beste in dem, was er tat. Er war der Beste. Vergleichen wir vielleicht, keine Ahnung, mit Jeff Bezos, der so ein riesen Imperium aufgebaut hat, oder Elon Musk, der so viel neue Technologie macht, die wirklich daran eifern, in ihrem, was sie tun, das Beste daraus zu machen. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig, aber es zeigt einfach in seinem alten Leben, Paulus hatte alles. Er war ein römischer Bürger. Er war vom Gesetz her Jude, er wurde im griechischen Tarsus geboren und er hatte alles. Er hatte alles. Und jetzt lesen wir auch noch, was Christus in ihm verändert hat. Philipper 3 schreibt er ja vorher noch, in dem Kapitel 3. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und das war, Paulus war losgelöst von der Erde. Und ein Zitat muss ich einfach noch geben aus 2. Korinther 4, 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über die allemaßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Und das alles sind Zitate von Paulus. Und mit den ganzen Zitaten können wir wirklich die Fülle verstehen, was er meint mit "Ich vermag alles durch Christus". All die Dinge, die Christus ihm auferlegt als Diener, die wirklich nicht aus seinen egoistischen Motiven mutieren, nicht aus seiner Liebe zur Welt, nicht, dass er irgendwas haben will in der Welt, sondern das, was Christus ihm aufgetragen hat, was er tun soll, zu den Heiden zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, dass er es wirklich mit Eifer tut und das Äußere ihm völlig egal ist. Dass er, ich weiß gar nicht, wie er aussehen musste, er war mit Narben überzogen. Er musste mit Narben überzogen sein. Und er sagt, das alles ist Dreck für mich. So, auch wenn der Äußere zugrunde geht, der Innere wird erneuert und er konnte zufrieden sein in Christus, mit dem, was Christus ihn aufträgt. Und dieses alles bezieht sich nämlich auch nur, und es kann sich nur darauf beziehen, was Christus uns aufträgt. Den Vers können wir nur auf die Dinge beziehen, die wir im Auftrag als Verwalter, als Diener Christi aufbekommen. Nur das können wir auch ertragen. Das können wir alles tun, weil Gott uns nicht mehr gibt, als wir tun können. Genau. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Die Konsequenzen aus der neuen Erkenntnis. Und ich habe am Anfang ein paar Dinge aufgelistet, wie Job, Beförderung, was auch immer. Und ich möchte hier auch nochmal klarstellen oder einen kleinen Einwand haben, dass es nicht schlecht ist, auch nach so Dingen zu streben. Es geht immer um die Motivation. Haben wir die Motivation wirklich, wie in Kolosser 3, 23 steht, alles zur Ehre Gottes zu tun, alles wirklich für Gott zu tun, die ganze Arbeit, die wir tun, wirklich alles für den Herrn und nicht für Menschen zu tun, dann kann es sein, dass wir eine Beförderung bekommen oder einen Firmenwagen, was auch immer. Aber unser Herz wird niemals daran hängen, weil wir zufrieden sind in Christus und in das, was er uns gibt. Und all diese Dinge, diese Ziele, diese Wünsche, die wir haben, wenn wir sie bekommen, so ist es doch auch nur mehr Verantwortung, die wir tragen müssen. Eine Beförderung ist wieder eine höhere Regel im Unternehmen und da müssen wir wieder viel mehr Verantwortung tragen, die wir zur Ehre Gottes erfüllen müssen. Und so will ich euch ermutigen, auch mit den Versen aus Sprüche 16, 9. Der Mensch denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Mögen wir doch nicht auf unseren Wünschen und Visionen festharren, sondern mögen uns doch verändern lassen. Mögen wir nicht all das, was wir als schön erachten, immer noch festhalten wollen und gleichzeitig Christus dienen. Das geht nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sondern lass uns wirklich in unserem Wesen verwandelt werden und innerlich wirklich jeden Tag neu werden, dass wir Gottes Wege erkennen, die doch höher sind und weiter sind, als wir jemals vorstellen können. Und dieses Gebet von Paulus aus Epheser 3,20, dem aber, der weit über all die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gemäß der Kraft, die uns wirkt durch den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, der uns da durchträgt, uns tröstet, uns die Kraft gibt, als Verwalter treu zu sein. Und wenn du auch dann durchfällst oder wenn du den Job nicht bekommst, dann können wir immer noch in Christus zufrieden sein. Auch nur in Christus. Ich meine, wie oft war ich schon verärgert über Dinge, die nicht gelaufen sind. Und dann vertrauen wir immer noch auf die Sätze, die wir so oft so leicht sagen können. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben. Sind wir dann immer noch von diesen Versen überzeugt? Oder gerade wenn es schlecht läuft, werfen wir alles weg und sind wütend auf Gott. Wir dürfen auch alles rausschleudern. Und dazu ermutige ich euch auch. Und ich will euch erstmal drei Fragen stellen als Anwendung für die Predigt, über die ihr gerne nachdenken sollt heute und den Rest der Woche. Bin ich zufrieden mit den Dingen, die Gott mir gibt? Sehen deine ungläubigen Freunde, dass du die Dinge dieser Welt losgelassen hast und die Mentalität eines Dieners Christi angenommen hast? Wenn nicht, was hält dich zurück? Bete darum, kämpfe darum im Gebet. Und glaubst du das, was Peter letzte Woche so trefflich formuliert hat? Gottes Liebe gibt uns das, was wir brauchen und nicht das, was wir uns wünschen. Und da möchte ich euch ein Zeugnis geben, wie Gott mir Frieden gegeben hat in einer Situation, die ich mir niemals gewünscht habe. Und zwar haben wir letztes Jahr im November die Diagnose von unserem Vater erhalten. Er hatte lange Probleme mit seinem Bein und er war bei so vielen Ärzten und keiner hat was rausgefunden. Und dann waren wir bei unseren Eltern und er hat ALS. So, ALS ist eine degenerative Nervenkrankheit, die nicht heilbar ist. Und da habe ich es noch gar nicht so realisiert. Er hat schon gesehen, er ist nicht mehr gut auf den Beinen. Und am nächsten Tag, es ist nicht in meinen Kopf gegangen, dass er das hat. Ich habe ihn angerufen, Papa, wie geht's dir damit? Wie sieht es da aus? Und er meinte, ja, wie soll es mir gehen, wenn der Arzt sagt, du hast noch 3 bis 5 Jahre? Und da bin ich komplett eingebrochen. Dann habe ich den ganzen Tag nur noch geweint. Aber es war auch so mit so einer tiefen Friede verbunden, die Gott mir einfach in der Situation gegeben hat. Dass ich wirklich dankbar sein konnte für all die Jahre. Ich war nicht, dass ich nicht wütend sein musste, dass es passiert ist. Es ist nicht mein Wunsch, dass mein Vater jetzt bald weg ist, sondern aber ich konnte wirklich Frieden haben und Frieden empfinden in Christus und konnte dankbar sein. Und das ist kein Zeugnis für mich, das ist Zeugnis für Gottes Gnade, die er uns gibt, in Leid wirklich tiefen Frieden haben zu dürfen. Und auch gerade da sind mir die Sätze eingefallen. Geht aus Prediger, geht dahin, wo die Leute trauern, denn dort werdet ihr weise. Oder Mensch, gedenke daran, dass du sterben musst, auf dass du weise wirst. Und da hatte ich auch mit Jakob diese Woche geredet im Auto drüber und er meinte auch so. Wir müssen einfach realisieren, wir sind nicht für diese Welt gemacht. Wir sind nur Pilger und Reisende hier auf Erden. Und wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, dann ist es immer ein Zeichen, noch eine Ermahnung dafür. Wir sind nicht für diese Welt gemacht. Wir sind Bürger des Reiches Gottes, wenn wir in Gott sind. Wir leben nicht für diese Welt, nicht für die Schätze, die Welt bieten kann, die uns doch nur leer zurücklassen. Und da haben mir auch diese Worte Mut gemacht, diese Verse, die ich euch zusprechen möchte. Egal, was ihr durchmacht, ob Freude oder Leid, Christus hat gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir und in Christus allein Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Und ich liebe diesen Vers oder diese 2 Verse. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er ist in allem versucht worden. Er ist in allem versucht worden, wenn wir trotzig sind und nicht zufrieden sind mit dem, was Gott gegeben hat. Er wurde versucht in der Wüste mit allem Reichtum der Welt. Er wurde versucht, den Kelch nicht zu trinken und ihn an sich vorübergehen zu lassen, aber er war gehorsam. Und dann, und deshalb, weil wir diesen Hohepriester haben, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Oder in NGÜ steht, wir Gnade finden und Hilfe zur rechten Zeit. Und es steht niemals, dass wir direkt Hilfe bekommen werden, sondern zur rechten Zeit, wenn Gott sagt, das ist der richtige Zeitpunkt, dass wir darin ausharren. Und da haben wir einfach diesen Trost. Er wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Und er tritt jetzt an unserer Stelle bei Gott ein für uns und betet für uns. Wenn das nicht ermutigend genug ist, dann kann euch nichts mehr ermutigen. Und zum Ende möchte ich einfach nochmal diese 2 Zitate mit euch mitgeben als Ermutigung. Und damit ihr darüber nachdenkt. Gottes Liebe gibt uns das, was wir brauchen und nicht das, was wir uns wünschen. Und Philipper 4,13 wurde nicht geschrieben, um unsere Ambitionen mit Benzin zu füllen, sondern um Zufriedenheit zu kultivieren. Amen.